Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Und mit einem weiteren Vortrag zum Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dieses Mal wollen wir beleuchten, welche völkerstrafrechtlichen Konsequenzen dieser Krieg haben kann. Also die Verbrechen, die in Butscha oder Mariupol und an anderen Orten der Ukraine begangen worden sind. Kann das strafrechtliche Konsequenzen haben für Russlands Präsident Wladimir Putin, für die Angehörigen der russischen Armee, die in der Ukraine Kriegsverbrechen begehen?
Völkermord ist ein Begriff, der gerade von der Ukraine immer wieder ins Spiel gebracht wird. Butscha, das zerstörte Mariupol.
Bilder aus Butscha. In dem Ort nahe Kiew ist ein weiteres Massengrab gefunden worden. Insgesamt sollen offiziellen ukrainischen Angaben zufolge in den Vororten bis zu 1200 Menschen getötet worden sein.
Jedenfalls reicht diese Ad-hoc-Erklärung dem Ankläger aus, um tätig zu werden, auch mit Blick auf die aktuellen Verbrechen. Seine Zuständigkeit erstreckt sich zunächst auf die klassischen Kernverbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen der Aggression, also den Angriffskrieg. Putin sitzt im Kreml, sehr weit weg von den Verbrechen, die gegebenenfalls vor Ort begangen werden.
Ja, das stimmt. Und dennoch, das wird Stefanie Bock, Expertin für internationales Strafrecht, gleich zeigen, dennoch gibt es Möglichkeiten, diese Verbrechen künftig zu ahnden. Stefanie Bock erklärt in ihrem Vortrag, wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag arbeitet, welche Mittel er hat und welche nicht, welche Widersprüchlichkeiten sie sieht in der praktischen Anwendung des Völkerrechts, und sie wirft auch einen Blick auf nationale Rechtsrahmen. Welche Möglichkeiten der Strafverfolgung gibt es national, also beispielsweise in Deutschland oder in der Ukraine? All das behandelt sie in ihrem Vortrag. Der trägt den Titel »Potenziale und Grenzen des Völkerstrafrechts im Ukraine-Krieg«. Sie hat ihn am 24. Oktober 2023 auf Einladung der Juristischen Gesellschaft in Leipzig und der Juristischen Fakultät in Leipzig gehalten. Sie selbst lehrt Strafrecht, Strafprozessrecht, internationales Strafrecht und Rechtsvergleichung an der Philipps-Universität Marburg. Vorneweg möchte ich rundweg einräumen, dass die Aufnahmequalität nicht total spitzenmäßig ist, das stimmt. Aber den Inhalt finde ich so interessant, dass ich ihn euch nicht vorenthalten wollte.
Als am 24.02.2022 die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert waren, war nichts mehr wie vorher. Und wir hatten das, was wir glaubten, nie mehr haben zu werden, einen Krieg mitten in Europa. Was faszinierend war, zumindest aus meiner Fachrichtung her, war, dass dieser Krieg von Anfang an begleitet wurde von der Forderung Putin nach Den Haag. Das Faszinierende hat zwei Komponenten. Einmal, dass Den Haag offensichtlich ein universelles Synonym für internationale Gerechtigkeit und auch für internationales Strafrecht geworden ist, das gemeinverständlich ist. Und das Zweite, dass das Völkerstrafrecht so prominent ist. Und das liegt vermutlich daran, dass das Strafrecht eines der anschaulichsten, nachdrücklichsten und eingängigsten Formen der Gerechtigkeit sind, die wir haben. Alles, was sonst diskutiert wird, Reparationen, Staatenverantwortlichkeit, hat in einem gewissen Maße etwas Abstraktes. Das Strafrecht, das Völkerstrafrecht nimmt Individuen. Es schreibt ihnen individuelle Verantwortlichkeit zu. Es identifiziert Schuldige. Und wenn es das gelungen ist, dann bestraft es. Und zwar mit Blick auf das elementarste Rechtsgut, zumindest in rechtsstaatlichen Regimen, nämlich mit Entzug der Freiheit. Das macht es nachdrücklicher und anschaulicher als andere Sanktionen, als Wirtschaftssanktionen zwischen Staaten, als Reparation und auch noch anschaulicher als das, was wir im Moment diskutieren, nämlich die Einziehung von Eigentum für eventuell spätere Reparationszahlungen. Da zeigt sich bereits deutlich, was das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal bereits unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in seiner Entscheidung zur strafrechtlichen Verantwortung der Hauptverantwortlichen des NS-Regimes gesagt hat. Völkerstraftaten werden werden eben nicht von abstrakten Entitäten, sondern von Individuen begangen. Und das soll das Völkerstrafrecht demonstrieren. Dabei ist Völkerstrafrecht eigentlich eine sehr schwierige Kombination. Es nimmt aus dem Strafrecht die Idee der individuellen Verantwortlichkeit und bringt es ins Völkerrecht, dem erstmal von der Genese her der Blick auf Individuen sehr fremd ist, weil es damit beschäftigt ist, die Beziehungen zwischen Staaten zu regeln. Dennoch versucht das Völkerstrafrecht, diesen Gap irgendwie zu überwinden und an die Verletzung aus dem Völkerrecht herzuleitender Normen und Gebote individuelle Verantwortlichkeit zu knüpfen. Die Frage, wie man das nun durchsetzt, das hat zwei Komponenten, nämlich einmal die direkte Durchsetzung des Völkerstrafrechts auf internationaler Ebene durch internationale Gremien, mittlerweile prominent der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag. Allerdings waren sich die Gründer des Internationalen Strafgerichtshofs sehr bewusst, dass dieses Gericht nur in der Lage sein würde, einige wenige, vielleicht auch nur symbolische Personen zur Verantwortung zu ziehen, dass es unmöglich sein würde, für ein einziges Gericht alle Völkerstraftaten der Welt aufzuklären und zu ahnden. Deswegen geht bereits die Präambel des ISTGH-Statuts davon aus, dass die primäre Verantwortlichkeit im Kampf gegen die Straflosigkeit völkerrechtlicher Verbrechen bei den Nationalstaaten liegt, also bei den nationalen Justizbehörden, den nationalen Gerichten. Und in diesem Ebenensystem sehen wir auch die gesamte Diskussion um strafrechtliche Diskussionen bezüglich von Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf einen Streifzug durch diese verschiedenen Komponenten des mehrebigen Justizsystems. Wir wollen anfangen auf internationaler Ebene mit dem Internationalen Strafgerichtshof, dann einen Blick nach Deutschland werfen, wobei Deutschland hier exemplarisch für die Möglichkeiten steht, die ein Drittstaat hat, der nicht unmittelbar von dem Konflikt betroffen ist, in der Ukraine zu agieren. Und dann einen Blick darauf werfen, was die Ukraine selbst tut und wenn dann noch Zeit ist, gegebenenfalls ein Schwenker nach Russland und auf die Ebene der EU als supranationale Organisation. Zur internationalen Ebene. Das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs wurde 1998 gegründet und zwar durch völkerrechtlichen Vertrag. 2002 ist er in Kraft getreten. Letztes Jahr haben wir also 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Seine vertragliche, völkervertragliche Genese zeigt auch gleich eine immanente Schwäche des Systems. Es basiert nämlich auf dem Zustimmungserfordernis. Das heißt, seine Zuständigkeit ist sehr begrenzt und abhängig von seiner internationalen Anerkennung durch Staaten. Das heißt, grundsätzlich kann der ISTGH in einem ersten Zugriff nur seine Zuständigkeiten ausüben, wenn Konflikte, wenn Völkerstraftaten in Bezug auf Mitgliedstaaten begangen werden. Konkret sieht das ISTGH-Statut vor, dass der Internationale Strafgerichtshof seine Zuständigkeit ausübt, a, in einem Staat, in dessen Hoheitsgebiet die Verbrechen begangen werden, soweit dieser Staat das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ratifiziert hat, oder die Verbrechen von einer Person begangen werden, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates hat. Wir brauchen also mal einen Bezug zu einem Vertragsstaat. Im Konflikt mit der Ukraine stellt sich nun das Problem, dass weder Russland noch die Ukraine Mitgliedstaaten des ISTGH sind, beide diesen Gerichtshof nicht bzw. nicht vollständig anerkannt haben. Damit gibt es theoretisch die Möglichkeit, dass der Sicherheitsrat tätig wird und den Internationalen Strafgerichtshof gleichsam mit universeller Gerichtsbarkeit ausstattet, indem er eine Resolution unter Kapitel 7 der UN-Charta erlässt. Aber wie wir natürlich jetzt auch gerade eindrücklich in allen Situationen vor Augen geführt bekommen, ist der Sicherheitsrat handlungsunfähig, wenn einer der Veto-Powers involviert ist. In diesem Fall steht natürlich fest, dass Russland jede Befassung des Internationalen Strafgerichtshofs mit dem Ukraine-Konflikt boykottieren wird. Warum ist der ISTGH trotzdem zuständig? Er sieht als eine Ausnahmevorschrift an, dass eine Gerichtsbarkeit ad hoc anerkannt werden kann, also dass ein Nichtvertragsstaat erklären kann, mit Bezug auf eine bestimmte Situation die Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofs anzuerkennen. Und das hat die Ukraine gemacht, nämlich im Kontext mit der Krim-Krise 2014, als Russland die Krim nach einer bewaffneten Intervention annektiert hat. Die erste dieser Überweisungen war zeitlich begrenzt. Da ging es um Verbrechen, die auf dem Gebiet der Ukraine zwischen dem 21.11.2013 und Februar 2014 begangen wurden. 2015 wurde diese Resolution, diese Ad-hoc-Anerkenntnis dann erweitert und ausgedehnt auf alle Straftaten, die auf dem Gebiet der Ukraine ab 2014 begangen wurden. Obwohl diese Erklärung im Kontext der Krim-Krise abgegeben wurde, ist sie so offen formuliert, dass sie auch die aktuellen Auseinandersetzungen erfasst und der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs die Zuständigkeit darauf gestützt hat. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, warum ist die Ukraine denn eigentlich nicht voll Mitglied, zumal sie ja auch völkerstrafrechtliche Maßnahmen fordert. Das hatte ursprünglich etwas mit verfassungsrechtlichen Bedenken zu tun. Das ukrainische Verfassungsgericht hatte ausgeführt, dass die ukrainische Verfassung und das Gerichtssystem der Ukraine es nicht vorsieht, dass die nationale Gerichtsbarkeit durch ein internationales und damit nicht national legitimiertes Gremium ergänzt wird. Diese verfassungsrechtlichen Vorbehalte sind aber 2019 durch Verfassungsänderung ausgeräumt worden, sodass eigentlich der Weg frei sein müsste, dass die Ukraine voll Mitglied wird. Und das ist auch einer der Vorwürfe aus völkerstrafrechtlicher Sicht, dass dem immer noch nicht so ist, dass die Ukraine diesen Schritt der Vollanerkennung des Internationalen Strafgerichtshofs nicht geht. Jedenfalls reicht diese Ad-hoc-Erklärung dem Ankläger aus, um tätig zu werden, auch mit Blick auf die aktuellen Verbrechen. Seine Zuständigkeit erstreckt sich zunächst auf die klassischen Kernverbrechen, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord und das Verbrechen der Aggression, also den Angriffskrieg. Letzterer springt freilich besonders ins Auge, der ist aber besonders kompliziert, deswegen stelle ich den erstmal kurz zurück und wir werfen einen Blick auf die drei anderen, die klassischen völkerrechtlichen Kernverbrechen. Besonders relevant sind in diesem Konflikt Kriegsverbrechen, also strafbewehrte Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die Regel zur Kriegsführung. Dabei muss man sich immer vergegenwärtigen, dass Kriegshandlungen nicht bereits deswegen Kriegsverbrechen darstellen, weil sie im Rahmen eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges begangen werden. Also auch russische Soldaten können legitime Zerstörungshandlungen vornehmen. Sie können in legitimer Weise Menschen töten, Gebäude zerstören, sofern sie dabei die Regeln des humanitären Völkerrechts einhalten. Das deutet auch schon gleich auf den ersten Blick eine gewisse Absurdität des humanitären Völkerrechts hin, das nämlich versucht, zwischen zulässiger und unzulässiger Gewalt zu differenzieren. Die Idee, die dahinter steckt, ist eine relativ pragmatische. In der bestmöglichen aller Welten würden wir ohne Krieg leben. Aber offensichtlich sind wir Menschen dazu im Moment noch nicht in der Lage. Deswegen müssen wir mit der zweitbesten Option leben, nämlich zu versuchen, die Gewalt im Krieg, wenn er denn nun mal unvermeidbar ist, auf das Nötigste zu begrenzen und damit auf das militärisch Erforderliche. Grundregeln sind, dass ich nur militärische Ziele angreifen darf, dass ich also Zivilisten, die Zivilbevölkerung und zivil genutzte Gebäude schonen muss und nicht angreifen darf. Allerdings führt wiederum nicht jede Verwundung oder Tötung eines Zivilisten oder die Zerstörung eines zivilen Gebäudes automatisch zu einem Kriegsverbrechen. So furchtbar dieser Ausdruck ist, aber das humanitäre Völkerrecht und damit auch das Völkerstrafrecht akzeptiert zivile Kollateralschäden. Wenn ich also ein militärisches Gebäude angreife, wohl wissend, dass dabei Zivilisten sterben werden, ist es nicht bisher ein Kriegsverbrechen, solange der Vorteil militärischer Art, den ich dadurch habe, nicht außer Verhältnis steht zu den zivilen Schäden, die ich anrichte. Und auch zivile Gebäude, die zunächst absolut geschützt erscheinen, können unter bestimmten Voraussetzungen ihren Schutz verlieren. Ein anschauliches Beispiel ist dafür aus den ersten zwei Kriegswochen die Zerstörung der Geburtsklinik in Mariupol, die zu einem Aufschrei geführt hat und als das plakative Beispiel galt für Kriegsverbrechen und vermutlich ist es auch eins. Allerdings hat in dem Augenblick, wo die Klinik zerstört wurde, die russische Seite bekannt gegeben, dass die Klinik nicht mehr zivil genutzt gewesen wäre, sondern dass sich ein militärischer Stützpunkt in dieser Klinik aufgehalten hätte. Und das würde bedeuten, dass sie ihren Schutzstatus als zivile Klinik verloren hätte. Denn natürlich darf die zivile Klinik nicht missbraucht werden, indem sie zu militärischen Zwecken eingesetzt wird. Und wenn wir uns dann noch vergegenwärtigen, dass wir im Völkerstrafrecht Vorsatz brauchen, wir gegebenenfalls also sogar noch nachweisen müssen, nicht nur, dass die Klinik tatsächlich nicht zweckentfremdet wurde, sondern auch, dass derjenige, der den Anschlag auf die Klinik angeordnet hat und derjenige, der sie durchgeführt hat, auch noch wusste, dass sie gar nicht zweckentfremdet war, merkt man, wie selbst vergleichsweise einfach erscheinende Fälle das Völkerstrafrecht in der Praxis vor große Herausforderungen stellen. Noch schwieriger wird die Situation, wenn wir auf das Crime of Crimes, das beschwerlichste Verbrechen schauen, nämlich den Völkermord. Völkermord ist ein Begriff, der gerade von der Ukraine immer wieder ins Spiel gebracht wird. Er setzt in objektiver Hinsicht voraus die Tötung von Mitgliedern und auch die Verschleppung von Kindern einer nationalen Gruppe. Das ist die Ukraine ohne Frage und objektive Handlung des Völkermordes werden wohl begangen. Das Entscheidende ist aber, dass diese Handlungen in der Absicht vorgenommen werden müssen, die nationale Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Ich brauche also nicht nur Vorsatz bezüglich der Tat, die ich konkret begehe, Vorsatz bezüglich der Tötung des Zivilisten, der vor mir steht, sondern darüber hinaus muss das Ganze Teil einer groß angelegten Strategie sein, die Gruppe als solche zu zerstören. Das klassische Beispiel, wo das nachgebildet ist, ist natürlich der Wannsee-Beschluss zur Endlösung der Judenfrage. Wenn man einen solchen Beschluss aber nicht hat, sind wir in ganz erheblichen Nachweisschwierigkeiten. Das gilt umso mehr, als zumindest die internationale Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen an diese Zerstörungsabsicht stellt. Sie verlangt nämlich, dass es dem Täter um die physische Vernichtung der Gruppe gehen muss. Das heißt, die soziale, kulturelle Zerstörung der Gruppe würde nicht ausreichen. Und wenn man jetzt nur aus einigen Äußerungen Putins durchaus ableiten kann, dass er die Idee auslöschen möchte, Ukrainer sein zu können, zieht das erstmal auf eine kulturelle und soziale Zerstörung der Gruppe, nicht zwangsläufig auf ihre physische. In diesem Sinne hat bis jetzt auch der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs keinen Anfangsverdacht für den Völkermord bejaht, hat es explizit noch offen gelassen, in Interviews gegebenenfalls den Ermittlungsfokus zu erweitern. Aber bislang ist der Völkermord nicht offiziell in den Schriften vor dem Internationalen Strafgerichtshof aufgetaucht und auch der deutsche Generalbundesanwalt folgt dieser Linie. Was wir dann eher sehen, sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wo es beispielsweise um die Tötung, Folter von Personen geht, wenn diese Taten im Sinne eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung begangen werden. Und dieses Kontextelement, dieser Angriff auf die Zivilbevölkerung, dafür spricht einiges, dass wir das beispielsweise in Butscha gesehen haben, wo sich die Kriegshandlung doch in offenbar recht systematischer Weise nicht mehr gegen militärische Ziele, sondern sehr strategisch gegen Zivilisten gerichtet haben. Wenn wir nun auf die Wurzel allen Übels schauen, nämlich das Verbrechen des Angriffskrieges, so ist er erstmal sehr zurückhaltend formuliert. Das Völkerstrafrecht versteht unter dem Angriffskrieg die Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Ausführung einer Angriffshandlung, die ihrer Art, ihrer Schwere und ihrem Umfang nach eine offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen darstellt. Das Völkerstrafrecht differenziert damit zwischen Angriffshandlung, einer völkerrechtswidrigen Angriffshandlung und dem völkerrechtlichen Verbrechen des Angriffskrieges. Nicht jede Verletzung des Gewaltverbotes der UN stellt automatisch ein Kriegsverbrechen dar. Wir haben diese Schwellenklausel, dass nur eine offenkundige Verletzung der UN-Charta zum Verbrechen der Aggression führt. Der Hintergrund ist, dass das Verbrechen der Aggression wahrscheinlich das Politische ist, was man sich vorstellen kann. Es bedeutet, dass man einem Staat ausdrücklich und sehr explizit von einem Strafgericht vorgeworfen bekommt, er habe Völkerrecht verletzt. Bei den anderen völkerrechtlichen Verbrechen schwingt die Frage der Staatenverantwortung sicherlich immer mit. Man braucht keine großen juristischen Klimmzüge zu machen, um aus der Feststellung des Internationalen Tribunals für Ruanda, dass die ruandische Familienministerin sich des Genozids schuldig gemacht hat, schließen zu können, dass vermutlich auch der Staat Ruanda völkerrechtliche Verantwortlichkeit für den Völkermord tragen kann. Aber das muss das Strafgericht nicht explizit sagen. Es kann seine Ausführung auf die individuelle Verantwortlichkeit beschränken. Beim Verbrechen des Angriffskrieges ist das anders. Das Strafgericht muss sich ausdrücklich mit der Frage beschäftigen, ob eine staatliche Angriffshandlung und damit ein staatlicher Verstoß gegen Völkerrecht vorliegt. Nun wollte man nicht, dass ein Strafgericht möglicherweise große Kompetenzen hat in der Identifizierung individueller Verantwortlichkeiten, nun das Völkerrecht fortbilden muss über hoch umstrittene Fragen der Reichweite einer Responsibility to Protect oder der Rettung eigener Staatsangehöriger entscheiden muss. Und deswegen war das Verbrechen der Aggression so zurückhaltend formuliert, dass man sagt, nur die ganz glasklaren Fälle sollen hier vor einem Strafgericht landen. Und eigentlich haben alle meine Kolleginnen und ich gesagt, wir werden nie mehr so einen Fall erleben. Das tun Staaten einfach nicht. Wir haben eine Vorschrift von rein symbolischem Wert. Dann kam die Zeitenwende und wir haben festgestellt, möglicherweise haben wir doch einen ganz glasklaren Fall. Am Anfang hat Russland sich durchaus noch bemüht, im Rahmen des Völkerrechts zu argumentieren. Es kam immerhin die Idee auf, man marschiere in die Ukraine rein, um die russische Minderheit vor einem Völkermord zu beschützen. Da hat mittlerweile der internationale Gerichtshof relativ klargestellt, dass es nicht die geringsten Anhaltspunkte dafür gab, dass dort ein Völkermord im Gange war. Aber von der Idee her war es die Figur der Responsibility to Protect, die Russland da argumentativ bemüht hat und gesagt, wir setzen militärische Gewalt ein zum Schutz unserer eigenen Zivilbevölkerung. Dann wurde argumentiert, der Wunsch der Ukraine nach dem Anschluss an die NATO und möglicherweise seien da ja auch abstrakt Atomwaffen drin, alles das sei eine Art Selbstverteidigung, auch das ist viel zu abstrakt und schwammig, weswegen hier allgemeine Einigkeit besteht, wir haben die offenkundige Verletzung der Charta der Vereinten Nationen. Und jetzt kommt das Problem, der internationale Strafgerichtshof ist nicht zuständig. Er hat die Zuständigkeit über die drei anderen Kernverbrechen, aber nicht über das Verbrechen der Aggression. Denn die Staaten hatten so viel Respekt vor diesem Verbrechen, dass sie eine zusätzliche Zuständigkeitshürde eingeführt haben und gesagt haben, die allgemeinen Regeln gelten beim Verbrechen des Angriffskrieges nicht. Hier muss zusätzlich dazu kommen, dass der Staat, von dem die Angriffshandlung ausgeht, nicht nur das ISTGH-Statut selbst, sondern explizit auch die Vorschriften zum Verbrechen der Aggression ratifiziert hat. Das hat Russland natürlich nicht getan. Und damit ist der Internationale Strafgerichtshof draußen. Es haben mittlerweile nur wenige Staaten diese Aggressionszusätze ratifiziert, darunter militärische Großmächte wie Liechtenstein. Diese Lücke führte dazu, vor dieser Lücke, dass der Internationale Strafgerichtshof nicht zuständig ist, vor diesem Hintergrund müssen wir die ganzen Diskussionen sehen zur Schaffung eines Sondertribunals für das Verbrechen der Aggression, was hier gerade von deutscher Seite und unserer Außenministerin sehr forciert wird. Die Idee, wir brauchen ein neues Ad-hoc-Tribunal. Wir brauchen ein Tribunal, das nur dafür zuständig ist, sich um dieses Verbrechen der Aggression, die russische Aggression zu kümmern. Die entscheidende Frage ist aber, woher kommt dieses Tribunal? Wir kennen es aus der Vergangenheit mit den Tribunalen für Jugoslawien und Ruanda, dass solche Strafgerichte vom UN-Sicherheitsrat geschaffen werden können. Der ist aber, wie wir bereits gesehen haben, handlungsfähig. Eine völkervertragliche Lösung kommt nicht in Betracht, weil sie würde bedeuten, wir müssen Russland involvieren, ansonsten hätten wir einen Vertrag zulasten Dritter. Die Frage ist, können wir ein hybrides Gericht schaffen, in dem wir ein ukrainisches Gericht irgendwie internationalisieren. Aber da ist die Frage, ab wann ist denn ein nationales Gericht hinreichend international, um so ein Verbrechen von einem Drittstaat aburteilen zu dürfen? Gerade wenn es auch darum geht, ein Problem, zu dem wir gleich noch kommen, die Immunität von Wladimir Putin irgendwie zu umgehen oder außer Kraft zu setzen. Und die ganz große Frage, die sowieso dahinter steht, wenn die internationale Gemeinschaft jetzt tätig wäre, theoretisch denkbar wäre möglicherweise ein Beschluss nicht des UN-Sicherheitsrats, aber immerhin der UN-Generalversammlung, bleibt die Frage im Raum stehen, ob der Westen hier nicht sehr eigene Standards anlegt. Denn die Frage, die die Länder aus dem globalen Süden, aus Afrika und Asien immer stellen, ist die Frage, wo war denn euer Sondergericht, euer Ruf nach internationaler Gerechtigkeit, als die USA im Irak einmarschiert sind? Und wo kommt es jetzt? Also der Vorwurf, den wir uns im Ukraine-Krieg ganz stark auf einer globalisierten Debatte ausgesetzt sehen, ist, dass das Völkerrecht und das Völkerstrafrecht hier in Stellung gebracht wird, weil es westlichen Interessen dient, es eben nicht um eine internationale, globale Gerechtigkeit geht. Und das würde sicherlich noch weiter forciert werden, wenn ein Sondertribunal geschaffen wird, für diesen speziellen Fall, der ganz besonders den Westen erschüttert. Bisher die aufsehenserregende Entscheidung, die wir in diesem Bereich hatten, ist der Haftbefehl gegen Wladimir Putin erlassen vor einigen Monaten von der Vorverfahrenskammer des Internationalen Strafgerichtshofs. Der Vorwurf lautet auf Kriegsverbrechen, nämlich insbesondere Vertreibung und Überführung ukrainischer Kinder. Dieser Haftbefehl steht damit im Kontext der sogenannten Politik der Russifizierung ukrainischer Kinder, also eine Politik, bei der ukrainische Kinder aus ihren Familien gerissen werden, in russische Familien gebracht werden und dann in einem russischen Sinne erzogen werden, noch die russische Sprache sprechen und aus der Kultur herausgezogen werden. Das ist möglicherweise aus Sicht, wenn man die Tagesschau verfolgt hat, nicht das Verbrechen, an das wir zuerst gedacht hätten. Da sind vielleicht auch eher die Bilder von Butscha, das zerstörte Mariupol, die Bilder, die uns mitgenommen haben. Die sind aber, was den Nachweis der individuellen Verantwortlichkeit Putins angeht, deutlich schwieriger. Denn Putin sitzt im Kreml, sehr weit weg von den Verbrechen, die gegebenenfalls vor Ort begangen werden. Das heißt, bei den völkerrechtlichen Verbrechen, bei Kriegsverbrechen, die on the ground im Gefecht begangen werden, gilt es, die gesamte Beweiskette zwischen den Soldaten vor Ort und Putin nachzuweisen, festzustellen, inwieweit er angeordnet hat. Und wenn er nicht angeordnet hat, aber zumindest effektive Kontrolle über die Soldaten vor Ort hatte und das Ganze hätte verhindern können und die entsprechenden Maßnahmen eben nicht ergriffen hat. Das ist, und da sind die Anforderungen auf, die der ISTGH in seiner bisherigen Entscheidung an den Nachweis dieser Kontrolle gestellt hat, die sind sehr hoch. Diese Politik der Russifizierung von Kindern ist hingegen Teil der offiziellen russischen Politik. Putin hat sich mit seiner sogenannten Kinderrechtsbeauftragten, die er ebenfalls gleich im Haftbefehl genannt wurde, mehrfach groß im russischen Staatsfernsehen gezeigt, ukrainische Kinder begrüßt, die nun in russische Familien gekommen sind, die Arbeit seiner Ministerin, seiner Sonderbeauftragten besonders gelobt. Also es ist klar, er weiß davon, er ist da engagiert und das ist Teil auch seiner Politik. Das heißt, der Nachweis der individuellen Verantwortlichkeit kann hier deutlich leichter gelingen als bei anderen Taten. Dabei hat aber der Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs natürlich auch schon in mehreren Interviews klargestellt, es ging jetzt erstmal darum, diesen Haftbefehl sozusagen in die Welt zu bekommen. Man musste doch mal schauen, was die Beweislage im weiteren Verlauf noch hergibt. Das ist sicherlich nicht das, woran sich jetzt das Engagement des Anklägers bei dieser Frage erschöpfen wird. Die große Frage, die seitdem natürlich im Raum steht, ist, was nun und was bringt das überhaupt? Wir hatten sehr unterschiedliche Stellungnahmen. Wir hatten ein gewisses Gepolter in Russland von wegen, dass dieser Haftbefehl nicht viel mehr sei als Toilettenpapier und sollte jemand den vollstrecken, wäre das ein kriegerischer Akt gegen Russland. Das andere Extrembeispiel war unser Justizminister Buschmann, der Putin sofort festnehmen lassen wollte, sobald er deutschen Boden betritt, was erstens unwahrscheinlich ist und zweitens völkerstrafrechtlich vielleicht möglicherweise doch gar nicht so einfach, wie Herr Buschmann sich das vorgestellt hat. Und dazwischen haben wir eine gewisse schweigende Menge an Staaten, die nicht dazu Stellung nehmen, solange sie das nicht müssen. Der Hintergrund dieser ambivalenten Reaktion ist die Idee der Staatenimmunität. Aus dem Völkerrecht kommt der Gedanke, dass ein Staat nicht über den anderen Staat zu Gericht sitzen darf, denn alle Staaten sind, zumindest rechtlich betrachtet, gleich. Daraus folgt aber auch, dass Staaten ja nicht über Repräsentanten eines anderen Staates zu Gericht sitzen können, weil das automatisch impliziert, dass sie auch über den anderen Staat zu Gericht sitzen, denn immerhin kann ein Staat ja nur durch seine Repräsentanten handeln. Das ist die Grundidee der Immunität. Die wird dann noch unterschieden zwischen absoluter und relativer Immunität. Und die absolute Immunität ist die Immunität, die nur ganz wenigen Personen und insbesondere Staatsoberhäuptern zukommt. Sie ist für die Dauer des Amtes vollumfassend. Sie umfasst private wie hoheitliche Handlungen und verhindert jeglichen Hoheitsakt gegen diese Person. Da hat sich aber mittlerweile die Mehrheitsauffassung dazu durchgerungen, zu sagen, naja, dass vor einem internationalen Strafgerichtshof Immunitäten bei völkerrechtlichen Verbrechen irrelevant sind, das wissen wir seit Nürnberg. Das war auch ein Kernsatz des Nürnberger Tribunales. Es interessiert uns nicht, welche amtlichen Eigenschaften die Personen haben. Das ist ja gerade das Erschreckende an völkerrechtlichen Verbrechen, dass sie staatliches oder staatlich getragenes Unrecht sind. Und sollte Immunität vollständig durchschlagen, dann können wir uns das Völkerstrafrecht eigentlich auch gleich schenken. Das heißt, man sagt, völkergewohnheitsrechtlich ist es anerkannt, vor internationalen Tribunalen gelten Immunitäten nicht. Soweit es auf Nationalstaaten geht, haben wir eine große international mit hohem Interesse wahrgenommene Entscheidung unseres Bundesgerichtshofs, der erklärt hat, in Verfahren bei völkerrechtlichen Verbrechen sind relative Immunitäten, also jetzt mal abgesehen von der absoluten Staatsspitze, ebenfalls irrelevant, wobei die leise Einschränkung kam, zumindest soweit es nachrangige Hoheitsträger betrifft. Was aber in diesem Zusammenhang auch sehr klar war, ist, dass der BGH der Ansicht ist, absolute Immunitäten gelten auf nationaler Ebene. Und jetzt sind wir bei der Frage, wer nimmt Putin denn dann fest? Und da ist selbst im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs die Quadratur des Kreises irgendwie nicht gelungen. Wir haben einmal die Regelung, die vorne sagt, dieses Statut gilt gleichermaßen für alle Personen ohne Rücksicht auf die amtliche Eigenschaft. Wir haben aber auch das Problem, dass Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs nur durch die Mitgliedstaaten vollstreckt werden. Der ISTGH hat keine eigene Polizei, die er losschicken kann. Er schickt ein Rechtshilfeersuchen an nationale Staaten und bittet dort um Festnahme. Und hierzu bestimmt Artikel 98 des ISTGH-Statuts, dass der Gerichtshof kein Rechtshilfeersuchen stellen darf, das von dem ersuchten Staat verlangen würde, in Bezug auf die Staatenimmunität entgegen seiner Pflichten zu handeln. Wir haben damit einen perfekten Widerspruch innerhalb des Statutes. Eigentlich vor dem ISTGH sind die Immunitäten irrelevant, aber auf Rechtshilfeebene müssen sie doch irgendwie beachtet werden. Der Hintergrund ist wohl, dass die Arbeitsgruppen, die damals das Statut aufgearbeitet haben, sich nicht hinreichend abgesprochen haben und man diesen Widerspruch erst viel später bemerkt hat, als das Statut nämlich schon fertig war. Also Rechtshilfe hat nicht mit dem Teil, der für die allgemeinen Regelungen zuständig war, hinreichend gesprochen und dann hatte man das Problem. Nun ist der Haftbefehl gegen Putin nicht der erste Haftbefehl gegen ein amtierendes Staatsoberhaupt, der vom Internationalen Strafgerichtshof erlassen wurde. Wir hatten bereits insbesondere den Haftbefehl gegen den damaligen Präsidenten des Sudan, al-Bashir. Auch der ist ein Drittstaat, also auch der Sudan ist ein Drittstaat. Und dort gab es die Konstellation, dass al-Bashir auf Staatsbesuch in Südafrika ein Mitgliedstaat war und der Internationale Strafgerichtshof dann das Ersuchen an Südafrika gestellt hat, nehmt ihn bitte mal fest, wenn er bei euch da ist. Südafrika sagte, nein, es wäre eine Verletzung unserer völkerrechtlichen Pflichten, Immunität zu achten. Daraufhin hat die Berufungskammer des ISTGH aber gesagt, nein, dem sei nicht so, weil man dürfe Artikel 98 nicht so auslegen, in dem Augenblick, wo es einen internationalen Haftbefehl gäbe, würde der auf die horizontale Ebene durchschlagen. Ansonsten sei Artikel 27 ja sinnlos. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs, dass Putin durch Nationalstaaten festgenommen werden darf. Auf einhellige Anerkennung sind diese Entscheidungen allerdings nicht gestoßen. Die Frage bleibt damit, ist jetzt dieser Haftbefehl reine Symbolpolitik? Es ist möglicherweise ein großer Teil Symbolpolitik, aber es ist immerhin ein mächtiges Symbol. Es zeigt nämlich immerhin den Willen des Internationalen Strafgerichtshofs eben nicht vor der höchsten Ebene zu kapitulieren, sondern das Völkerstrafrecht unabhängig vom Amt durchzusetzen. Und es hat auch spürbare Reaktionen gehabt, denn immerhin ist Putin nicht auf die Konferenz nach Südafrika gefahren, wo er eigentlich hätte sein sollen. Da sagte man, Zoom ist ja eigentlich auch eine tolle Lösung. Denn so ganz sicher war man sich nicht, ob Südafrika nicht einknicken würde. Südafrika hat sich sehr bedeckt gehalten in der Diskussion, wie es mit dem Haftbefehl gegen Putin umgehen sollte. Keine Probleme hat Putin, wie wir gesehen haben, bei Reisen nach China, denn immerhin erkennt China auch den Internationalen Strafgerichtshof nicht an. Aber es zeigt, dass hier der Handlungs- und Reisespielraum eines amtierenden Staatsoberhaupts schon mal eingeschränkt ist. Und das ist immerhin mehr, als wir vor 20 Jahren hatten. Also immerhin ein kleiner Erfolg. Und dass Putin das auch durchaus wahrnimmt, sieht man daran, dass mit regelmäßiger Abständen Haftbefehle gegen Richter des Internationalen Strafgerichtshofs erlassen werden, wegen Gefährdung des russischen Rechtsstaates. Der letzte vor 3 Wochen überraschenderweise gegen den deutschen Richter, der mit dem Verfahren Ukraine und dem Verfahren gegen Putin absolut nichts zu tun hat, aber dennoch jetzt per Haftbefehl von Russland gesucht wird. Also man merkt, es ist zumindest in einer gewissen Maße ein spürbares Symbol. Das soll für die internationale Ebene reichen. Blicken wir aufs Nationale und damit zunächst erstmal stellvertretend nach Deutschland. Deutschland hat sozusagen ganz parallel zum Statut des Internationalen Strafgerichtshofs das Völkerstrafgesetzbuch geschaffen und damit die nationale Verfolgung völkerrechtlicher Verbrechen in Deutschland ermöglicht. Für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen wurde dabei das Universalitätsprinzip eingeführt. Das heißt, wir können unabhängig vom Tatort und der Staatsangehörigkeit von Tätern und Opfern auch bei reinen Auslandstaten tätig werden. Das heißt, der Generalbundesanwalt ist zuständig für die Verfolgung dieser 3 völkerrechtlichen Verbrechen. Und er hat auch relativ zeitnah nach Beginn des Konfliktes ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren eingeleitet. Das ist erstmal ein relativ abstraktes Verfahren, das der Sammlung von Beweisen dient, die im wahrsten Sinne des Wortes nach Deutschland kommen. Es geht also erstmal darum, die Zeugenaussagen von geflüchteten Personen zu erfassen und auf mögliche Hinweise auf Völkerrechtsverbrechen zu untersuchen. Die bisherigen Erfahrungen in der Anwendung des Völkerstrafgesetzbuchs zeigen aber auch, dass der Generalbundesanwalt einen relativ klaren Deutschlandfokus in der Anwendung des Universalitätsprinzips fährt. Er neigt sich darauf, auf Personen zu konzentrieren, die nach Deutschland geflüchtet sind. Das ist die Idee des No Safe Haven Germanys. Also kein Völkerrechtsverbrecher soll nach Deutschland fliegen können, hier wohnen können und hier sicher sein. Der zweite Punkt, wo es dann etwas universeller wird, ist, wenn wir eine starke Opfer-Community haben und es sozusagen der Befriedung der Opferinteressen hier vor Ort dient. Aber es gibt immer diesen Deutschland-Bezug. Im Moment fokussieren sich dementsprechend auch die Ermittlungen auf eventuelle Täter, die nach Deutschland geflohen sind, oder Völkerrechtsverbrechen, wo es deutsche Opfer gegeben hat. Auch da hätte er dann sogar eine Ermittlungspflicht. Was Deutschland nicht macht, im Gegensatz zu einigen anderen europäischen Staaten, wie beispielsweise den Niederlanden, Deutschland geht nicht vor Ort. Das heißt, wir haben keine deutschen Ermittler in der Ukraine, was teilweise andere europäische Staaten anders sehen. Beim Verbrechen der Aggression sind wir allerdings auch raus. Da hat die Bundesregierung von Anfang an gesagt, dass dieses Verbrechen zu politisch ist, um es auf nationaler Ebene angemessen verfolgen zu können. Das heißt, wir verfolgen das Verbrechen der Aggression nur dann, wenn entweder ein deutscher Staatsangehöriger der Tat verdächtigt wird oder wenn sich die Tat gegen die Bundesrepublik Deutschland selbst richtet, aber nicht bei reinen Auslandstaten. Und das ist natürlich im Fall des Ukraine-Konflikts nicht gegeben, sodass hier, und es ist keine ganz untypische Regelung international, auch wenige nationale Staaten zur Verfolgung des Angriffskrieges berufen sind. Wer natürlich tätig werden kann, und jetzt haben wir wieder den Blick auf einen anderen nationalen Baustein, wer natürlich zuständig ist, ist die Ukraine selber. Und der Generalbundesanwalt der Ukraine ist auch ausgesprochen engagiert dabei und sieht es als seine Kernaufgabe, alle völkerrechtlichen Verbrechen, die in diesem Krieg begangen werden, zu verfolgen. Bereits jetzt hat er knapp Hinweise nach eigenen Angaben auf knapp 70.000 Fälle von völkerrechtlichen Verbrechen. Es gab ein Verfahren, das relativ prominent auch durch die internationale Presse ging. Das war das erste Verfahren, das bereits im Mai 2022 abgeschlossen war. Das war der 21-jährige russische Soldat Vladim S., der erstinstanzlich verurteilt wurde zu lebenslanger Haft wegen der Tötung eines Zivilisten. Blickt man mit der rein nationalen Brille drauf, so scheint es erstmal keine weiteren Probleme zu geben. Wir sind bei der vorsätzlichen Tötung eines Menschen nach nationalem Standard sind wir dabei so ziemlich bei dem Schlimmsten, was wir uns vorstellen können, und die Höchststrafe scheint nicht unangemessen. Im Völkerstrafrecht müssen wir freilich daran denken, dass wir da eigentlich erst einsteigen, was die Unrechtsskala angeht. Wenn wir bei einem ausführenden Soldaten, der einen Zivilisten tötet, mit der lebenslangen Freiheitsstrafe einsteigen, was machen wir mit dem Oberst, der für die systematische Folter, Vergewaltigung und Tötung von mehreren tausend Zivilisten verantwortlich ist? Wie wollen wir dieses Unrecht dann noch verhältnismäßig abstufen? Und wenn man sich in die Details des Verfahrens reinschaut, dieser 21-Jährige, der zu den jungen russischen Soldaten gehörte, die relativ überraschend sich an der ukrainischen Front wiederfanden, keine vernünftige Ausbildung hatten und relativ unvorbereitet in einer Kriegssituation waren, dann war es eine Situation, in der sich Vadim S. mit vier weiteren aus seinem Kommando zurückgezogen hatte, und dann wurde ein Zivilist gesehen, der ein Fahrrad schob, und dieser Zivilist zog sein Handy, und in dem Auto, in dem Vadim S. kam, war sofort: "Der ruft die Ukrainer, die werden uns töten, erschießt ihn." Natürlich rechtfertigt das die Erschießung eines Zivilisten nicht. Aber es war eine Drucksituation. Eine Situation, in der ein junger Mann wahrscheinlich um sein Leben gefürchtet hat. Und da stellt man sich dann schon die Frage, können wir da mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe agieren? Vadim S. hat die Tat gestanden, bereits im Ermittlungsverfahren, wobei unklar ist, welche Maßnahmen zum Schutz der Verteidigungsrechte in diesem Stadium von der Ukraine getroffen wurden. Im Stand ein ukrainischer Pflichtverteidiger zur Seite. Womit sich natürlich auch schon wieder die Frage stellt, Was ist menschenmöglich und wie unparteiisch kann ein ukrainisches Gericht sein, das gegen einen russischen Kriegsverbrecher verhandeln muss, 20 Kilometer von der Kampflinie entfernt? Ist das noch das, was schaffbar ist? Auf der anderen Seite zeigt sich, und das ist das, was die Ukraine immer gerne anführt, sie seien zur Selbstkorrektur fähig. Das Ganze ist in die Berufung gegangen und das Berufungsgericht hat dann wenige Monate später die Freiheitsstrafe auf 15 Jahre herabgesetzt. Es gab also eine gewisse Korrektur im System, gerade auch in Reaktion auf die internationale Justiz. Auf der anderen Seite darf man bei aller Solidarität mit der Ukraine nicht vergessen, dass im Januar 2022, also kurz vor Kriegsausbruch, die Ukraine nicht zu dem zählte, was wir einen beständigen Rechtsstaat bezeichnet hätten. Das heißt, dem System wurden erhebliche Versäumnisse gerade in dem Bereich Unabhängigkeit der Justiz zur Last gelegt. Die Ukraine, und auch das ist unzweifelhaft, bemüht sich massiv trotz der Kriegssituation Justizreformen voranzutreiben. Aber dennoch ist immer die Frage, wo bleiben die Fairnessrechte? Da gibt es vor allen Dingen zwei Punkte, die international diskutiert werden. Die Ukraine erlaubt wohl in relativ großem Umfang Verfahren in Abwesenheit. Und es soll auch eine gewisse große Anzahl an Verurteilungen in Abwesenheit geben. Und dort sollen nicht immer die entsprechenden Standards des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte für Abwesenheitsverurteilung eingehalten werden. Insbesondere stellt sich ja die Frage, wie mache ich denn in so einer Kriegssituation überhaupt hinreichend für den Beschuldigten bekannt, dass ich gegen ihn ermittle und ein Strafverfahren läuft. Der zweite rechtliche Punkt, der diskutiert wird, ist das Verbrechen der Aggression. Soweit ich das verstanden habe, da muss man bei Fremdrecht, dessen Sprache man sich nicht selbst erschließen kann, ja immer vorsichtig sein, dass die Ukraine eine sehr weite Definition des Verbrechens des Angriffskriegs hat. International ist der Angriffskrieg ein sogenanntes Leadership Crime. Das heißt, es kann nur von Personen in der Staatsspitze begangen werden, also von Personen, die in der Lage sind, das politische oder militärische Verhalten des Staates zu steuern, kurz zusammengefasst von Putin und seiner Troika. Die Idee ist, international die Fußsoldaten rauszunehmen, die mitmarschieren in einer Angriffsarmee, die Befehle befolgen und das Ganze, sind wir jetzt in einer gerechtfertigten Situation oder nicht, möglicherweise gar nicht überblicken können. Es ist auch die Idee, dass wir diesen Soldaten ja eigentlich einen Anreiz geben wollten, sich ins humanitäre Völkerrecht zu halten, keine Zivilisten zu töten, keine zivilen Ziele anzugreifen. Wenn ich aber sage, es ist egal, was du tust, du wirst jedenfalls wegen Angriffskrieges verurteilt, nimmt das ein bisschen den Anreiz, die anderen Regeln des Krieges einzuhalten. Die Ukraine, das ukrainische Recht soll da weiter sein und es soll auch Verurteilung von einfachen Soldaten wegen des Verbrechens der Aggression bereits geben. Das ist natürlich nichts, diese Bedenken, die man da haben kann gegen das, was auf russischer Seite passiert. Man weiß recht wenig. Einmal relativ groß waren Todesstrafen, die im Donbass verhängt wurden, wo drei ausländische Kämpfer wegen gewaltsamen Umsturzes und Söldnertums zum Tode verurteilt wurden. Wobei schon überhaupt nicht verständlich war, was da genau der Vorwurf sein sollte. Denn international waren es definitiv betrachtet keine Söldner. Söldner nach humanitärem Völkerrecht setzt beispielsweise voraus, dass man nicht in die regulären Streitkräfte eingegliedert ist und außerdem einen höheren Sold bekommt als die normalen Soldaten. Und das war hier alles nicht gegeben. Es war eine klare Machtdemonstration und sicherlich weit weg von irgendwelchen menschenrechtlichen Standards. Wer sich als letztes, um jetzt noch einmal sozusagen auf die Zwischenebene zu schauen, relativ stark einbringt in diese gesamte Diskussion, ist die Europäische Union, und zwar mit Eurojust. Eurojust ist eine Institution der EU zur Unterstützung und Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit bei einer grenzüberschreitenden Strafverfolgung. Und die Zuständigkeit erstreckt sich auf Katalogtaten und dort genannt sind auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord. Und dort ist Eurojust dann auch tätig geworden und hat bereits im März 2022 ein sogenanntes Joint Investigative Team gegründet, also eine Ermittlungseinheit, die sich aus Mitgliedern verschiedener Staaten zusammensetzt. Die Gründungsmitglieder waren Litauen, Polen und die Ukraine. Später hinzugekommen sind Estland, Lettland, die Slowakei und Rumänien. Also sozusagen das Regionalgebiet ist in diesem Joint Investigative Team drin. Der Internationale Strafgerichtshof ist ein sogenannter Participant, also ein Teilnehmer. Keine Vollmitgliedschaft, aber halt so ein bisschen einen Blick hat der Ankläger drauf, was dort passiert. Und die Kernidee ist es, in diesem Joint Investigative Team ein Austausch von Beweisen erfolgt, dass die Informationen ausgetauscht werden und auch gegebenenfalls Ermittlungen koordiniert werden. Das Ganze ist vor kurzer Zeit nochmal stark dadurch weiter verstärkt worden, indem Europol, die europäische Polizeibehörde, mit reingekommen ist. Und damit haben wir sicherlich die größte, eine der weltweit größten Datensammelmächte mit dabei, mit einer ganz erheblichen Strukturmacht, die dieses Joint Investigative Team jetzt weiter unterstützt. Ebenfalls gegründet worden, dann im Februar 2023, ist die sogenannte Core International Crimes Evidence Database. Beweise werden in modernen Konflikten digital. Und das, was gerade die Ukraine in dem Bereich geleistet hat, ist beeindruckend. Sie haben zum Beispiel Systeme entwickelt, dass man Kriegsverbrechen sozusagen sofort fotografieren und filmen kann, in einer App hochladen kann, die dann bestimmte Verifizierung von Zeit, Ort und Unverfälschtheit sofort vornimmt, um gleichzeitig das dann sofort dem Generalbundesanwalt in der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Und daran knüpft dann auch diese Core International Crimes Evidence Database an. Das heißt, es ist erstmal eine Datenbank zur Sicherung, Speicherung und Analyse von Beweismitteln, was natürlich auch die Idee hat, wir müssen diese Beweise außerhalb des Kriegsgebietes sichern, damit die nicht im Rahmen der Kriegshandlung verloren gehen. Gleichzeitig soll es dadurch durch den Zugriff auf diese Datenbank ermöglicht werden, gegebenenfalls Parallelermittlungen zu identifizieren und dann Doppelermittlungen zu vermeiden und gegebenenfalls auch unter Beratung durch Eurojust Verfolgungsstrategien zu optimieren und den Beweismittelaustausch zu erleichtern. Ganz neu seit Juli am Start ist das sogenannte International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Also Eurojust hat sich jetzt auch nochmal einen speziellen Fokus auf das Verbrechen der Aggression gerichtet und hat einen sogenannten Judicial Hub gegründet. Das heißt, Staatsanwälte aus verschiedenen Staaten in einem Gebäude in Den Haag unter Zugriff auf sämtliche Strukturen von Eurojust, die gemeinsame Ermittlungsstrategien zur Verfolgung des Verbrechens der Aggression entwickeln soll und dabei in operativer, technischer, logistischer und finanzieller Hinsicht von Eurojust unterstützt werden. Da sind dabei Litauen, Lettland, Estland, Polen und Rumänien und wieder der Internationale Strafgerichtshof als Participant. Das heißt, da merkt man auch, wie viel die EU da nochmal an Struktur reingibt, um diese Ermittlungstätigkeiten zu koordinieren. Was man, und das sind jetzt sozusagen meine Überlegungen zum Schluss, nicht vergessen darf, sind zwei Grundsatzfragen. Das Völkerstrafrecht zeigt hier eigentlich im Wesentlichen das, was es kann, wenn alle Staaten mitziehen. Und damit stellt sich die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, nach dem Western Bias und der Frage, geht das und funktioniert das nur, wenn westliche Interessen betroffen sind oder können wir wirklich zumindest in Zukunft universelle Gerechtigkeit sicherstellen? Und die andere große Gefahr, die im Raum steht, ist die Frage der Einseitigkeit von Ermittlungen. Völkerstrafrechtliche Verfahren erzählen am Ende immer eine Legacy. Sie erzählen immer eine bestimmte Geschichte. Das wissen wir in Deutschland selber sehr gut. Die ersten Kriegsverbrecherprozesse erzählen die Geschichte von Deutschland, das in brutaler Weise andere Staaten überfallen hat. Und diese Geschichte ist auch wahr. Diese Geschichte ist aber nicht komplett. Denn es gab auch Kriegsverbrechen auf Seiten der Alliierten. Und die große Herausforderung in diesem wie auch in allen anderen Konflikten ist, wie rede ich über die Verbrechen von beiden Seiten, ohne Leid auf einer Seite zu rechtfertigen, ohne Leid zu relativieren oder Leid abzuwägen? Und wie stelle ich sicher, dass auch Kriegsverbrechen, die möglicherweise auf ukrainischer Seite begangen werden, nach den Berichten von Human Rights Watch gibt es dafür durchaus Anhaltspunkte, dass auch die völkerstrafrechtlich erfasst werden können. Und damit danke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Rechtswissenschaftlerin Stefanie Bock und ihr Vortrag Potenziale und Grenzen des Völkerstrafrechts im Ukraine-Krieg. Sie hat ihn am 24. Oktober 2023 gehalten auf Einladung der Universität Leipzig. Leider ist unsere Gegenwart so, dass wir uns auch in der nächsten Folge des Hörsaals mit Fragen des Völkerrechts beschäftigen müssen. Dann spricht der Völkerrechtler Wolf Heinschel von Heineck über Gaza und das humanitäre Völkerrecht.
Es ist heute anerkannt, dass ein Staat sich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen kann, wenn bewaffnete Angriffe von nichtstaatlichen Akteuren erfolgen.
Im Gazastreifen sind bei einer Explosion nach Angaben des israelischen Militärs 21 Soldaten getötet worden.
Nun, das Selbstverteidigungsrecht existiert nicht schrankenlos. Auch der Verteidiger ist an Schranken gebunden.
Nach palästinensischen Angaben wurden in diesem Zeitraum gut 25.000 Palästinenser getötet.
Der Internationale Gerichtshof in Den Haag fordert Israel jedoch auf, mehr Schutzmaßnahmen für die Palästinenser zu ergreifen.
Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und Unmittelbarkeit. Aber ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der eigentliche Beurteilungsmaßstab dessen, was da gerade passiert, nicht das Selbstverteidigungsrecht ist, sondern das humanitäre Völkerrecht. Das Recht des bewaffneten Konflikts. Beide Konfliktparteien sind daran gebunden.
Man sei zutiefst besorgt über das menschliche Leid.
Nun, das humanitäre Völkerrecht ist gar nicht so humanitär. Es gibt keinen bewaffneten Konflikt, der sauber ist.
Ihr findet diesen Vortrag ab dem 23. Februar 2024 zum Beispiel in der DLF-Audiothek oder auf der Plattform eures geringsten Misstrauens. Besten Dank wieder mal für euer Interesse. Mein Name ist Katja Weber, ich bin raus. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.